Das wissen nur wachgewordene Christen, wo man überall zu Schaden kommen kann. Und wo man die ganze große Zusage des lebendigen Gottes verspielt, um ein bisschen vergänglicher Güter willen. Und nun machen wir weiter mit unserem Abraham. Wir haben das letzte Mal gehört, wie er in die Weltgeschichte eingreift, zu den Waffen langt und damit seinen Bruder Lot herausholt. Die Bibel ist kein Buch der Systeme, sondern ein Buch des Lebens und der Erfahrungen mit Gott. Und das stellt auch immer wieder unsere ganzen Gedanken auf den Kopf. Das tut uns gut. Ich lese nun weiter aus 1. Mose 14, Vers 17. Können Sie mich überall verstehen oder spreche ich zu schnell, dann winken Sie. Als nun Abraham zurückkam von dem Sieg über Kedor Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schave, das ist das Königstal, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus, und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Anach, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. Herr, gib uns jetzt Klarheit in den Dingen dieser Welt. Amen. Wenn wir vor dem Fernsehturm stehen, dann kann man sagen, das sind heute schon eindrucksvolle Bauwerke. Dahinter stehen Architekten und Techniker, die das berechnen, dass so ein großartiges Werk auch standhält und feststeht. Und wenn Sie nun einen ganzen Bund solcher Architekten und Technikerpläne nehmen und damit, das entschuldigen Sie, Butterbrot einpacken, dann merken Sie, dass diese großartigen Baupläne für diesen Zweck ungeeignet sind, aus vielerlei Gründen. Das Papier ist so dick, das kann man nicht richtig einknicken, das nimmt das Fett an und was weiß ich noch alles. Für den Zweck ungeeignet, eine große Sache. Man kann genauso die Bibel missbrauchen. Man kann dieses große Wort Gottes nehmen, wie sagen manche, ich will dieses Wort gerne hören, wenn ich das Bedürfnis danach habe. Das Wort Gottes als Bedürfnisbefriedigung. Einer sagt, wenn ich Trost brauche, und dann macht man auf einmal die Erfahrung, man nimmt das, man hat es bis dahin nicht genommen und merkt, dass das eignet sich nicht, wie so ein Packen Baupläne zum Butterbrot einpacken ungeeignet ist. Ich weiß nicht, ob die Bibel dafür da ist, dass sie Trostpflästerchen verteilt für unsere Nöte. Und Gott hat sich nirgendwo verpflichtet, dass er uns alle Probleme wie Steinchen aus dem Weg räume. Das ist nicht der Plan unseres Gottes. Ich möchte das heute Morgen so sagen, dass es auch in der ganzen einfachen Form von uns endlich verstanden wird. Gott sieht die Aufgaben nicht als erstes, uns unsere privaten Seelentröste wegzunehmen, unsere Seelentröste zu geben. Er will uns nicht ein Seelenwärmer sein. Er möchte uns nicht einwickeln mit liebem Trost. Er tut etwas ganz, ganz anderes. Er wickelt uns aus. Und er macht das so, dass er glaubende Menschen hineinstellt mitten in den Tumult dieser Welt. Und wer das Wort Gottes versteht, der merkt auf einmal, dass es das gar nicht hergibt, was ich so oft in ihm suche. Und dass so viele Leute enttäuscht sind, wenn sie plötzlich danach verlangen, weil sie nicht merken, das Wort Gottes ist der Bauplan eines großen und wichtigen Lebens. Mein Leben wird bedeutsam für andere Menschen. Es geht doch nicht bloß um ein bisschen Trost. Es geht doch um den Wert eines Menschenlebens im Lauf dieser Weltgeschichte. Ich möchte heute meine Predigt überschreiben, wie Christen mitten in der Welt ihren Mann stehen. Erstens, wir sind ganz dick drin. Wir sind ganz dick drin. Ich darf nochmal zurückgehen auf den letzten Sonntag, das war so viel, was wir da drin hatten. Der Abraham sitzt in seinem Zelt und da steht plötzlich so ein schweißbedeckter Bote da und erzählt ihm, was sich dort unten zugetragen hat im Tal Siddim, wie dort der Krieg tobt und wie sein Neffe Lot einfach mitgerissen wurde. Und wir haben da schon eine ganze Menge frommer Sprüche entdeckt, die man in solchen Lagen sagen kann. Solche Sprüche, die so scheinbar das Beste für diesen lieben Bruder beinhalten und doch so herzlose Worte sind. Nicht, möge es ihm gut tun, dem lieben Bruder. Und man kann auch hier, wenn so ein Bote kommt, noch ganz anders sagen, ach, was gibt's doch alles für schwere Dinge in der Welt. Man kann auf der Stelle niederfallen und Gott auf den Knien danken und sagen, Herr, was bin ich froh, dass du mein Leben bewahrst. Weil man missversteht und meint, es sei Gottes Absicht, uns in die Stille und in den Frieden zu führen. Man kann sagen, ach, was gibt's doch für schreckliche Sachen in der Welt. Furchtbar diese Katastrophen. Kein Wort kommt beim Abraham über die Lippen. Er war ein glaubender Mensch. Und deshalb ist er jetzt plötzlich unterwegs und jagt diesen Königen nach, um seinen Bruder herauszuholen und herauszuhauen, weil er weiß, dazu will mich mein Gott gebrauchen. Es gibt viele Gründe, die uns davor abhalten. Eins der wichtigsten Gründe ist, ich war so froh, dass es am vergangenen Hofarrertag an einer Stelle so deutlich ausgesprochen wurde, dieses große Missverständnis des Friedens, als ob wir Christen fortwährend in diesem Frieden leben, dass wir immer zu allem Ja und Amen sagen. Der Abraham muss doch von der Anfechtung geplagt worden sein. Darf ich das als Christ überhaupt? Darf ich mich in die Händel dieser Welt einmischen? Ist nicht besser, ich bleibe hier in meinem Zelt und sing Choräle? Und er weiß, ich bin als Christ gefordert, dort wo Menschen kaputt gehen, in den Kampf dieser Welt einzugreifen. Sehen Sie, das sagt die Bibel. Dass wir kämpfen müssen um der Menschen willen, weil Menschen verloren gehen können. Es gibt noch andere Gründe. Bei vielen von uns mag einfach die Abhaltung sein, dass wir sagen, ich bin zeitlich so engagiert. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen billig, wenn ich das so sage, in ein paar Beispielen, aber bei uns ist das ja meist so harmlos, dass wir sagen, vielleicht hat der Abraham so, hätte er so sprechen können, ich muss noch die Zeltheringe gerade klopfen, ich habe noch so viel Arbeit heute, ich muss Holz sägen für die Sarah. Was haben wir denn? Was sind denn die Abhaltungen, die uns oft die Zeit so erfüllen, dass wir sagen, ich bin so belegt, ich kann das gar nicht. Wir spüren doch auch, wie wir oft in unseren Gemeinden drin, wo wir offen sein sollten für die Sendungen Jesu, angefüllt sind mit Arbeit an den Karteien, und mit Akten und mit Schreibsachen und was weiß ich noch alles, dass wir gar nicht zum Wichtigsten kommen. Ist das nicht alles so lächerlich vor dem einen, dass ein Bruder in Not ist? Und wo ich in meiner Bibel aufschlage, merke ich, dass seitdem Gott redet, in dieser Welt ein Kampf tobt, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dass Christen in diesen Kampf hineingestellt sind. Jetzt verstehen Sie es doch, warum in Ihrem Leben manchmal Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Weil Christen ganz dick in der Welt drin sind. Und weil wir kämpfen und streiten müssen. um der Sache unseres Herrn willen. Und das spüren wir doch schon in unserem eigenen Leben. Da sind die Anfechtungen. Da stehen wir dauernd in Gefahr, dass wir bloß um ein paar vergänglicher Dinge willen unser ganzes Leben falsch einsetzen. Und dass das ein ganzes Ringen bedeutet, bis man sich losreißt und den Ruf Gottes hört. Und was braucht das erst für Mühe, um einem anderen Menschen zu helfen, dass er entdeckt, welchen Plan Gott für sein Leben hat. Was war das im Leben Jesu für eine Versuchung, als der Teufel auf ihn zutrat und ihm all das andere vorlegt, diese Vorschläge, die ihm so leicht eingehen, spricht zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus sagt, ich will nur den Willen des Vaters tun. Wir sind im Kampf, wir sind im Kampf in dieser Welt. Wir wissen auch jetzt im Augenblick von denen, die unter uns in große Not geführt sind, die zu Hause liegen, krank in dieser schrecklichen Hitze und die das kaum aushalten und die etwas wissen, dass wir als Christen auch das aushalten müssen bis zum Letzten von der Schwachheit unseres Leibes und unseres Fleisches und dass wir mit ihnen diese Not tragen, mit unseren Alten, die in dieser Welt kämpfen und sagen, ich halte das gar nicht mehr durch, dass ich hier in dieser Welt lebe und doch nicht mehr die Kraft meiner Jugend habe, kämpfe auf allen Seiten, an allen Fronten. Wir wissen etwas von dem, was der Paulus spricht. Wir haben nicht bloß mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir wissen von diesen schweren Kämpfen in uns, sondern von den Fürsten und Gewaltigen. Wir wissen etwas von der Macht des Teufels in dieser Welt. Und deshalb müssen wir Worte sagen, die wir gar nicht sagen wollen. Deshalb müssen wir unseren Mann stehen, wo wir eigentlich am liebsten im Zelt hocken würden. Deshalb müssen wir für andere eintreten. Deshalb müssen wir, so hart das alles klingt, wie dieser Abraham, dort im Streite sein und andere heraushauen, weil man verloren gehen kann. Wir sind ganz dick drin, wir sind ganz dick drin. Ich weiß nicht, wen Sie haben, der Sie in diesem harten Kampf trägt und Sie unterstützt. Haben Sie einen Menschen, der bei Ihnen ist? Und der sie dann in diesem Kampf drin hält. Mit dem sie das reden können, ob das jetzt fleischliche Waffen sind oder geistliche Waffen, die sie haben. Der sie kritisieren kann. Ich möchte Sie einladen, alle, die jetzt in keiner solchen Gemeinschaft drinstehen, wir sitzen heute Abend in unserer Wohnung zusammen. Es sind so viele von auswärts und von der Nähe da, die so gerne einmal reden. Und wir kommen da einfach in einen Kreis zusammen. Kommen Sie doch zu uns, wir reden. Ich rede mit Ihnen über die Kämpfe meines Lebens und wir reden über die Kämpfe Ihres Lebens und dann beten wir miteinander. Einfach ein Stück Gemeinschaft und Austausch. Ich meine, das brauchen wir. Wir stehen ganz, ganz dick drin. Und das ist ein falsches Bild, wenn einer immer meint, das Wort Gottes sei Trost für die Seele in erster Linie. Nein, das ist Zurüstung zum Kampf. Wir stehen ganz dick drin. Abraham war vorn an der Front. Wir müssen dort sein. Zweitens. Wir sind reicher als die Reichen. Unser Thema heißt ja, wie Christen mitten in der Welt stehen. Wir sind reicher als die Reichen. Der Abraham kehrt aus dieser Schlacht zurück, müde, ja, vielleicht auch umgetrieben. War es richtig? War es falsch? Denken Sie mal dran, an seinen Händen klebt Blut. Es ist nicht leicht. Vielleicht haben Sie eine billige Lösung. Ich habe keine billige Lösung. Wenn Sie sagen, ach, im Alten Testament, da stehen immer so Blutgeschichten. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Ich sehe es als keine Antwort an. Das Leben ist viel härter. Und wir gehen durch dieses Leben und haben Schuld. Schuld überall. Und kommen doch nicht drum rum. Wie wir es machen. Und dann kommt der König von Sodom auf ihn zu, der Abraham kommt überhaupt nicht zur Besinnung und sagt ihm, du Abraham, nimm doch du die ganze Beute dieser Schlacht, lass mir nur meine Männer, meine Soldaten, aber nimm du alles. Und das war doch so ein herrliches Angebot für den Abraham. Jetzt kann er endlich in Hütten wohnen. Er hat doch bisher nur sein Zelt gehabt, er war ein heimatloser Beduine, endlich hat er es zu was gebracht. das ist doch das, was man in der Welt braucht. Wir stehen doch mittendrin in der Welt. Ich habe es doch gerade selber in der Predigt gesagt. Und wenn man mittendrin in der Welt steht, warum soll man dann nicht die Güter dieser Welt haben? Abraham wusste doch noch nichts von Karl Marx. Warum soll er den nicht zupacken? Es ist doch nicht böse. Gott hat ihm doch selber nachher so viel Gutes gegeben und so viel Reichtümer. Warum soll er es denn jetzt nicht in die Hand nehmen? Und dann steht Abraham da und sagt, nein. Wie Christen mitten in der Welt stehen, da sie zu verlockenden Angeboten Nein sagen. Nicht, weil sie grundsätzlich gegen Eigentum wären, sondern weil sie nie abhängig sein wollen von Menschen und von irgendjemand. Sind sie unabhängig? Achten Sie drauf, wie Christen in der Welt stehen. Unabhängig und frei. Ich glaube, dass es in dem Augenblick vielleicht noch einmal so ein Kampf war, wie dort auf dem Berg, wo Abraham und Lot standen und die ganzen Reichtümer dort unten sahen und wie das in die Augen gestochen hat. Ob das nicht eine Frage ist, ob er jetzt nicht zupacken soll und wie das in unserem Leben manchmal so eine versuchliche Frage ist. Schau, all das kann ich haben, all das kann ich haben. Hier steht dir eine Karriere offen. Dort hast du Beziehungen, dort hast du Ehre und wie diese Angebote alle heißen. Der Abraham prüft nur und weiß, ein Haken hat die Sache. Ich müsste vor Menschen mich beugen. Und ich beuge mich nicht vor Menschen, ich beuge mich nur vor dem lebendigen Gott. Ich will nie abhängig werden von Menschen. Keinen Faden noch Schuhriemen, keinen Faden. Man sagt von den preußischen Beamten, dass sie ihre Bleistifte getrennt aufbewahrt hätten, Amtsbleistifte und Privatbleistifte, damit sie mit dem Amtsbleistift private Dinge schreiben. Glaubende ziehen die Grenzlinie noch schärfer, nicht einen Faden und nicht einen Schuhriemen, damit du nicht sagst, du habest mich reich gemacht. Manchmal wird in unseren Tagen gelächert, dass es immer noch Glaubenswerke gibt, die so zurückhaltend sind und sagen, wir wollen kein Geld von Institutionen, und kein Geld von Menschen, die Auflagen damit verbinden. Weil dann kein Segen darauf ruhen kann, auf Werken, die ausschließlich davon sich leiten lassen wollen, was jetzt und dann Gottes Befehl und Wille ist. Und nicht bloß in Glaubenswerken, die sich so nennen, dass sie allein auf Glauben bauen. Sondern bei Menschen, die allein auf Glauben bauen, ist das die Voraussetzung. Kein Faden noch Schuhriemen will ich haben von dir. Abraham hat nachher gern seinen Faden und seinen Schuhriemen genommen, dort, wo es deutlich war, dass sie von Gott ihm gegeben wurden, wo keine menschlichen Bedingungen dran hingen. Lieber arm durchs Leben gehen, als mit Gütern belastet, die einen unfrei machen. Es ist ja im Grunde ein lächerliches Angebot, das dieser König von Sodom macht, und das ist typisch. Was will denn er verschenken, der König von Sodom? Er hat doch die Schlacht nicht geschlagen. Er wurde ja eben selbst rausgehauen, das ist doch witzig, warum will er denn Abraham beschenken? Und im Grunde ist es so spaßig mit all den Gütern, die uns angeboten werden. Wer hat denn in dieser Welt etwas zu verschenken? Wem gehört eigentlich Silber und Gold in dieser Welt? Gott oder den Menschen? Und wer kann es denn ihnen geben? Und wer kann es uns geben? Das ist eine Frage des Glaubens und des Planens, wo Christen mitten in der Welt stehen. Keinen Faden noch Schuhriemen. Wir sind reicher als die Reichen. Für uns hat sich der lebendige Gott verpflichtet. Und dem gehören die Güter dieser Welt. Und der wird sie uns geben, wo wir sie brauchen. Wie ist das eine Versuchung? Denken Sie noch einmal in die Versuchungsgeschichte Jesu. Wie das alles in die Augen sticht, alle Reiche der Welt. Dies alles will ich geben, so du niederfällst und mich anbetest. Das ist eine Frage, an der sich Leben und Tod glaubender Menschen entscheidet. Wir sind reicher als die Reichen. Noch ein letzter Punkt. Wir sind doch bestens behütet. Also ich darf nochmal erwähnen, Thema war, wie Christen mitten in der Welt ihren Mann stehen. Erstens, wir sind ganz dick drin. Zweitens, wir sind reicher als die Reichen. Ich mache das gerne ein wenig schulmäßig, dass wir es behalten können. Drittens, wir sind doch bestens behütet. Bischof Stählin, der Oberliturgiker der evangelischen Kirchen, hat einmal im Jahr 1938 gesagt, die Kirchen sollten weniger von der Harmonie haben und mehr von der Zurüstung zum Kampf. Dann verstehen Sie, warum ich Mut habe, auch einen Gottesdienst mehr als Zurüstung und Schulung zum Kampf zu verstehen. Dritter Punkt, wir sind doch bestens behütet. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass das Wort Gottes missverstanden wird, wo man es nur als Seelenwärmer betrachtet. So viele Menschen, die irgendwie in einer plötzlichen Not zur Bibel greifen, wie zur Arzneiflasche, die auf dem Nachttisch steht, und die auf einmal merken, das wirkt so nicht. Denn das Wort Gottes will zuerst Bekehrung, aber dann wirkt es auch Trost, Schutz und Behütung. Sehen Sie, das ist auf einmal mittendrin, wie der Abraham vom Kampf zurückkommt. Dann auf einmal, dann begegnet ihm der Bote Gottes. Ein Bibelausleger sagt, man stelle sich vor, Abraham wäre nicht in diesen schmutzigen Kampf aufgebrochen. Er wäre nie diesem Melchisedek begegnet. Nur Leute, die sich hineinwerfen lassen von Gott in den Kampf dieser Welt, in den Kampf zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis, in dem Kampf, wo sie doch mittendrin stehen, in ihrem Berufsleben, in ihrer Familie, in dem Kampf, den sie durchstehen müssen. Dort auf einmal kommt dieser Melchisedek, wir wissen nicht viel über ihn. Der Hebräerbrief sagt, dass er ein Vorläufer Jesu war. Der König von Salem, das ist der König von Jerusalem. Damals hat ja Jerusalem noch nicht dem Volk Israel gehört. Und wir wissen später nur, dass der König David eine Tradition dieser Jebusiterstadt Jerusalem aufgenommen hat, indem er, anders als sein Vorgänger Saul, nicht nur König war, sondern auch Priester. Du bist ein Priester nach der Weise Melchisedeks ewiglich. Wo kommt das sonst noch vor, dass ein König gleichzeitig Priester ist? Das war der Melchisedek, der König der Gerechtigkeit. Und diese geheimnisvolle Person geht dem Abraham entgegen und stärkt ihn, wie er müde, abgespannt, umgetrieben aus diesem Kampf zurückkehrt. In seinem Kopf all die Gedanken, war es richtig, war es falsch, was soll ich machen, die Versuchung vor sich, ich weiß nicht, was alles jetzt in ihren Köpfen drin herum geht und sie umtreibt. Und dann ist groß, dass Gott uns zurüstet. Und jetzt darf ich Ihnen sagen, was ich vorher so klar abgewehrt habe. Das ist nicht bloß ein Seelentrost, sondern das ist für müde, abgespannte Kämpfer die Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst, so wie ich es jetzt Ihnen zusprechen will, dass dieser Gott einfach Ihnen seinen Frieden gibt. Der König von Salem, der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit. Und der einfach die ganze vergangene Woche mit ihrem Getümmel zu Ende bringt in seiner Vergebung und diesen Abraham neu segnet. Wir haben hier in der Predigt uns viel Zeit damals dafür genommen, was Segen im Leben Abrahams bedeutet. Dass sich Gott verpflichtet an diesen Mann und sagt, ich gehe mit dir jetzt. Und wenn Sie das so verstehen, diesen Segen des Melchisedek, dass dieser Gott mit Ihnen hineingeht in die Kämpfe der kommenden Woche. Ich darf das Ihnen so zusprechen. Ich habe in meiner Bibliothek viele Bücher von Menschen stehen, die diesen Kampf ihres Lebens gewagt haben und die hineingegangen sind im Namen Gottes und die diese Erfahrung gemacht haben, wie Gott seine Boten schickt zur Stärkung und zur Ermutigung. Was kriegt denn der zur Stärkung? Im Orient ist es übel, dass man Hammel am Spieß brät, macht der Melchisedek nicht. Brot und Wein, das ist ein Sinnbild dieser Gaben, die Jesus uns anbietet. Sein Brot, das ist der Zuspruch seines Leibes, ich bin bei dir, und sein Blut, Hinweis schon im Alten Testament auf diese Vergebungskraft, die Jesus wirkt, auf dieses Auslöschen dessen, was wir falsch gemacht haben. Und ich las gestern noch in einem dieser Auslegungen zu dieser Abrahamsgeschichte von einem Boten Gottes, der nach diesem Krieg im Dienste Jesu sein Leben verschlissen hat. Deshalb habe ich Ihnen vorher das gelesen vom Weizenkorn, das in die Erde fällt. Wo Jesus sagt, auf eurem Leben liegt nur Verheißung, wenn er euer Leben hineinschlachtet, Und dieser Mann, der dort zuerst hier verblutet ist auf einer Straße beim Verkehrsunfall und dann schließlich im Krankenhaus gestorben ist, weil er nicht ruhen konnte, als Tag und Nacht unterwegs zu sein und den Namen Jesu zu predigen, der hat dort in der Auslegung Abrahams geschrieben: Gottes Segen kann nicht bei uns sein, wenn wir gemütlich zu Hause bleiben. Unser Heiland wohnt bei denen, die sich mit Freuden in seinen Dienst begeben. Wenn sie dabei schon ihr Leben wagen und Nächte für ihren Herrn unterwegs sind, so hat er so köstliche Stärkungen für sie bereit, dass ich tausendmal lieber bei den Kämpfern Gottes stehen möchte, als dass ich um der eigenen Bequemlichkeit willen die Gaben unseres Herrn entbehren müsste. Welch ein Segen würde wieder unter uns anbrechen! Wie würde Jesus selbst an unserem Wege stehen, wenn wir viel mehr für ihn wagen würden? Und dann verstehen Sie, dass es in unserem Leben nicht die Frage ist, wie so manche sagen, müssen wir das jetzt auch noch anpacken? Und warum haben Sie denn so eine heilige Ungeduld? Warum pressieren Sie denn immer so? Es hat doch noch Zeit, warten Sie doch noch ein paar Jahre. Und dann können wir die anderen Aufgaben doch auch noch anpacken. Ob Christen je still sein können, wenn sie wissen, dass heute die alten Menschen unserer Gemeinde da sitzen und keine Freude mehr haben und nichts mehr entdecken von den Führungen Gottes, wenn junge Leute ausgeflippt sind und nicht mehr zum Leben zurückfinden, wenn Menschen verloren gehen, ja in der ganzen Welt Menschen das Evangelium von Jesus nicht mehr können, dann genügt es uns nicht, wenn wir nur Brot geben, wenn wir nicht mehr aus unserer Mitte Boten hinaussenden können, Boten, die hineingehen in diesen Geisteskampf dieser Welt und von dem Frieden reden, der höher ist als alle Vernunft. Dazu sendet uns unser Herr. So gebt dem Frieden gute Nacht, weil Gott den Kampf befohlen. Gott wird euch mitten aus der Schlacht in seinen Frieden holen. Amen. Und nun singen wir vom Lied Herr, habe Acht auf mich. Die Verse, die vom Kampf handeln. Lass mich ritterlich den Kampf bestehen. Verse 7 bis 10. Lieber Vater im Himmel, du Herr dieser Welt, du gibst uns mitten im Sturm unseres Lebens deinen großen Frieden. Und so dürfen wir jetzt vor dir all das bekennen, was uns so viel Not macht. Unsere Lieblosigkeit, unsere Härte, die Schuld der vergangenen Tage, ja, all das eigenmächtige Kämpfen und Ringen, wo wir so oft nur für unsere eigene Ehre gestritten haben, wo wir uns selbst so wichtig genommen haben. Aber Herr, du stellst uns nun in deinen Kampf und mach uns deine Sache so wichtig in dieser Welt, dass wir die Menschen sehen, für die wir streiten und denen wir von dir sagen müssen. Und da hast du uns heute dieses Wort gegeben, dass du uns hineinsendest in die Getümmel dieser Welt, in diese Auseinandersetzungen, die in deinem Namen bestanden werden müssen. Herr, bewahre uns davor, dass wir mit falschen Waffen kämpfen. Gib uns ein gehorsames Herz und deinen Heiligen Geist, dass wir das tun, was du uns gebietest. Du siehst auch die Aufgaben, in die wir eintreten müssen. Zeig du sie uns, mach du sie uns deutlich. Auch die Aufgaben, die wir als Gemeinde haben, gib, dass wir sie miteinander erkennen, im Gehorchen auf deinen Willen. Und gebrauche du auch deine Christenheit dazu in der Welt, dass sie Licht und Salz werde. Bewahre uns vor der Anpassung an den Zeitgeist, vor einem modischen Christentum. Und lass uns immer wieder neu die Schärfe deines Wortes entdecken, wo dein Wort scheiden will, wo es hineingeht bis in die Tiefe unseres Herzens und das Verborgene aufdeckt. Herr, wir danken dir, dass du in dem Allem der einzige Trost und der einzige Friede bist, der höher ist als alle Vernunft. Und so bitten wir dich jetzt auch für all die Menschen um uns her, die in diesem Kampf stehen, die allein und einsam sind. Du weißt schon, wie unsere jungen Menschen in einer Auseinandersetzung stehen. Um das, was gültig ist, gib du ihnen Klarheit, dass sie scheiden können, was wahr und was Lüge ist. Sei jetzt bei den Kranken, bei den Alten und bei den Einsamen, bei den Schwermütigen. Du alle kennst sie. Grüße du sie. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir noch den letzten Vers von 524. So viele junge Leute des offenen Abends, sie treffen sich anschließend noch zu diesem persönlichen Austausch, wo ich sie heute Abend alle einladen will, die diesen Austausch sonst nicht haben. Die nicht in einer festen Gemeinschaft von Christen stehen, wo sie auch das sagen können, was in der kommenden Woche auf ihnen liegt, was sie bedrückt, wo wir einfach uns austauschen, auch über den Weg unserer Gemeinde und so manches, was anliegt. Um 8 Uhr bei mir in der Wohnung ganz locker. Sie dürfen mitreden, Sie dürfen schweigen. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Wir möchten unser Haus einfach öffnen. Wir haben uns noch gefragt, ob das begriffen wird. In den Abkündigungen ist ja meist so, was man hier sagt, das ist die beste Weise, geheim zu halten, und das geht meist verloren. Ich möchte das Ihnen sagen, wo Sie sagen, ich bin so allein, ich habe keinen Menschen. Da ist die Tür offen bei uns, und kommen Sie doch einfach, dass wir einander auch besser kennenlernen. Wäre schön, wenn wir das in einer regelmäßigen Weise festhalten könnten. Aber kommen Sie heute Abend einmal. Draußen liegen die neuen Bibellesezettel. Also wo ich wohne, in der Stitzenburgstraße 13, bei Bäcker Frank gegenüber. Stitzenburgstraße 13 im dritten Stock. Diese Bibellesezettel liegen drüben zum Preis von 1 Mark. Und dann haben wir dort noch eine Reihe Neukirchner Kalender geschenkt bekommen, die nicht mehr im Buchhandel verkauft werden konnten. Wer einen brauchen kann zum Weiterverschenken oder sonst wie, vielleicht hat er jemanden in der Nähe, der das gern will, können Sie kostenlos mitnehmen. Die liegen drüben, die Bibellesezettel, 1 Mark. Dann möchte ich Sie einladen zum Ausflug am 10. Juli, ein Dienstag. Dienstag in 8 Tagen, um 13 Uhr bis abends etwa 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Wir fahren nach Göttelfingen zur Kropfmühle. Für alle Senioren ab 60 Jahren ist dieser Ausflug kostenlos. Wir können da eine kleine Freude machen, das ist ganz schön. Wer aber sonst noch mit will und nicht zu diesem bevorzugten Kreis gehört, darf natürlich gern mit auf den Ausflug. Wir freuen uns gegen Erstattung der Kosten, das ist auch nicht die Welt. Also am 10. Juli, Dienstag, nachmittags um 1 Uhr fahren wir hier ab. Ich habe noch einen Dankbrief vorzulesen aus Talitha Kumi. Wir haben ja neulich, wie der eine Dankbrief kam, gleich das Opfer dafür bestimmt. Es waren dann 1500 Mark, die wir nochmal schicken konnten. Bei Tschalah, bei Bethlehem, da schreibt nun die arabische Diakonisse Naila Sayek. Nun hat uns ihr Schreiben vom 7. Juni erreicht, neben mancher anderen Post. Wie beschämt uns ihr so treues Gedenken, verstehen unsere Lage und ihre Fürbitte. Gott gebe ihnen zurück, was sie unsere Arbeit leisten. Man müsste noch viel dankbarer werden, viel treuer in der Fürbitte für andere, weil Gott uns so klar die Erhörung mancher Bitten zeigt. Ihre Hilfe soll dazu dienen, beitragen, dass die großen Ausgaben für Reparaturen gedeckt werden. Gott segne die Geber und die Gaben. Mit ihrem so wichtigen Brief kamen Bitten um Aufnahme von bedürftigen Kindern, Bitten um Aufnahme, Arbeit, junger Lehrerinnen, die unsere Anleitung im Unterricht bitter nötig haben. Letzteres bringt vermehrte Arbeit und Gott muss uns zeigen, wer sich in unseren Geist fügt und hineinpasst. Das Internat fordert gute christliche Mitarbeiter, auf die wir uns, wenn sie angelernt sind, auch etwas verlassen können. Und dann steht, die meisten Helfer versuchen in ihren Ferien zu arbeiten, selbst Mütter, die neben ihrer Arbeit eine Familie versorgen. Eigentlich bewegen, dass unsere christlichen Liebeswerke so notleiden, dass die dort arbeiten, noch in ihren Ferien sich das Geld verdienen müssen. Da die Teuerung, sie haben diese Einnahme nötig, da die Teuerung in unserem Land sehr groß ist, in Israel also. Leider kommen sie dann müde und abgearbeitet zu uns zurück. Wir sind still, denn wir verstehen sie und sind dankbar, treue Arbeiter zu haben, deren Not uns bewegt. Wir hatten die Freude, einen amerikanischen Studenten für 10 Wochen zu bekommen, der uns im Garten hilft. Seine Reise zahlte er selbst, denn das könnten wir nicht. Er fordert auch kein Taschengeld, sondern nur die Verpflegung, einen stillen, zu unserem Geist im Hause passenden jungen Mann. Wenn er frei ist, kann er das Land sehen, dazu geben wir ihm Gelegenheit. Da unser Haus von Schülerinnen frei ist, erhielten wir wirklich in diesem jungen Mann eine gute Hilfe, der sehr fleißig ist und mit uns Obst pflückt und alles tut, was notwendig ist. In den nächsten Tagen wird er mit einem Arbeiter des Hauses ein Zimmer kalken. Wir erzählen das, um zu zeigen, dass wir viel zu danken haben, neben mancher ungelösten Frage. Ich habe das vorgelesen, vielleicht sagt einer, das wäre auch mal so ein diakonischer Einsatz für einen jungen Mann, für eine Zeit so einen Dienst zu tun im Orient. Unser Opfer heute ist für das diakonische Werk von unserer Landeskirche erbeten. Das heißt in diesem Aufruf, liegt auch auf Ihren Plätzen, wir bitten die Glieder unserer Gemeinde um Offenheit für die Probleme heutiger Diakonie. Das wollen wir haben und wir danken für alle Ihre Gaben. Und nun lasst uns um den Segen Gottes bitten. Gott, der Herr, spricht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.